Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz.
Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
Ich bin Martin Schauhuber.
Und Martin, du hast gesagt, wir müssen reden.
Ja, nämlich besser. Heute gibt es statt Besser Leben, besser reden. Wir haben im Februar und im Mai ja sehr viel über Freundschaft und Beziehungen gesprochen und es war ja auch schon vor den Schwerpunktmonaten, waren immer wieder zwischenmenschliche Beziehungen Thema. Und ein sehr fundamentaler Teil von jeder Beziehung sind Gespräche. Wie auch immer die jetzt stattfinden, ob das durchs Reden, durch Gebärden oder durchs Schreiben ist. Ich sage gleich dazu, heute geht es bei uns aber eher um gesprochene Gespräche.
Gebärden wären ein bisschen schwierig im Podcast, aber ja. Man kann es ja probieren. Jetzt liegt es ja in der Natur der allermeisten Menschen, dass sie Gespräche führen können oder zumindest glauben es zu können, oder?
Ja, aber nur weil man jetzt ein paar Sätze austauscht und sich dann verabschiedet, heißt das nicht, dass das alles sein kann, auch in diesem Moment, auch wenn es jetzt nur um Banalitäten geht. Ich weiß nicht, wie viele sich auch mal bewusst fragen, warum ihnen manche Gespräche mehr taugen als andere und das passiert bei jedem, jeder und jeder von uns hat mal bessere, mal schlechtere Gespräche und geht auch dementsprechend mit einem anderen Gefühl aus einem Gespräch raus.
Ja, tatsächlich. Aber woran liegt das?
Also es liegt an vielen Sachen, nicht. Aber es gibt vor allem mal einen sehr weit verbreiteten Kardinalfehler beim Thema Gespräche führen. Und das ist, wenn man einfach nur wartet, bis man wieder mit dem Reden dran ist. Wenn man eine Unterhaltung so führt, dann kann sehr, sehr schwer ein schönes Gespräch daraus entstehen. Und ich muss gestehen, ich habe das auch mal genauso gemacht und mir hat dann eine Technik geholfen, die ich eigentlich damals für die Arbeit oder für Interviews halt gelernt habe. Und erst da habe ich dann gemerkt, okay, so macht es mir eigentlich auch mehr Freude und das ist eigentlich generell besser so. Und diese Technik heißt aktives Zuhören. Und da geht es, Überraschung, mal Punkt 1 darum, dass man gescheit zuhört. Dass man eben nicht schon überlegt, was man als nächstes sagen oder fragen könnte, weil dass man nicht nur daran denkt, boah, wie kann ich jetzt irgendwie schlau wirken oder was auch immer, was wäre jetzt das Gutes zum Sagen. Nein, einfach einmal nur die Aufmerksamkeit auf die andere Person richten. Ich sehe, du wartest schon drauf, dass du was sagst.
Okay, also nicht besser reden, sondern besser zuhören ist dann eigentlich der Tipp der heutigen Sendung.
Ein sehr, sehr fundamentaler Tipp, ja. Es geht aber noch darüber hinaus, jetzt nur zuzuhören. Also bei diesem aktiven Zuhören, da achtet man auch auf alles jenseits der Worte. Was hat dein Gegenüber für eine Körpersprache, wenn es was sagt? Was hat es für eine Mimik? Wie geht's der Person, wenn sie jetzt über das Thema, über das sie gerade spricht, spricht? Das ist teilweise relativ offensichtlich, wenn man mal drauf achtet, aber oft tut man es einfach nicht. Es geht auch darum, dass man auf seine eigene Reaktion achtet, weil wenn dir jemand was erzählt, ständig machst du irgendwas. Und wenn es nur ist, dass, keine Ahnung, Fingernägel beißt oder was auch immer. Da geht es einerseits darum, dass man darauf achtet, dass man nicht irgendwie genervt oder gelangweilt wirkt, was manche Menschen auch tun, wenn sie es gar nicht sind. Da wäre es dann umso wertvoller, das nicht zu tun. Gibt es ja auch den schönen Ausdruck Resting Bitch Face für Leute, die halt einfach im neutralen Zustand eher abweisend wirken.
Fühle mich sehr angesprochen.
Ja, eben einerseits geht es um das. Andererseits geht es auch darum, dass man empathisch reagiert. Wenn man so richtig zuhört, dann kommt Zweiteres eh meistens von alleine, weil du reagierst ja automatisch schon mit kleinen Gesten dann oder weil du kriegst ja mit, wenn es dann jemandem schwerer fällt, was zu erzählen oder wenn es jemandem total taugt, dir was zu erzählen. Und normalerweise reagiert man dann eh gleich. Aber manchmal muss man sich auch noch ein bisschen mitdenken, gerade wenn man eher schüchtern mit Körpersprache umgeht. Man sollte natürlich auch noch je nach Kulturkreis ein gesundes Maß Augenkontakt haben und hin und wieder schon auch mit so kleinen Gesten wie einem verständnisvollen Nicken signalisieren, dass man aufpasst. Ist auch wieder alles eine Frage der Balance. Wenn man zu viel nickt, kann sich das auch anfühlen, als würde die andere Person wollen, dass man aufhört. Das kommt dann meistens eh von allein.
Ich nick schon ganz wild, weil ich muss was fragen, weil du jetzt den Kulturkreis gesagt hast. Das heißt jetzt was genau?
In manchen Ländern tun sich Leute sehr, sehr schwer, wenn man ihnen in die Augen schaut. Oder es wird als Affro wahrgenommen, es wird als Drohung wahrgenommen. Das ist ganz unterschiedlich, aber bei uns ist prinzipiell gut, wenn man sich in die Augen schaut. Aber ich weiß noch schon zum Beispiel im Auslandssemester, ich glaube, das war eine Japanerin, glaube ich. Da haben wir eine Kollegin gehabt, die hat total gemerkt, für die ist es wirklich unangenehm, wenn er wer in die Augen schaut.
Spannend.
Sie hat dann selber natürlich auch weggeschaut, aber ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt da zwingend jetzt von der auf alle JapanerInnen schließen kann. Ich war noch nicht dort. Aber ich wollte nur eben das im Kulturkreis dazu sagen, weil es eben nicht überall ganz genau gleich ist. Mhm. Das klingt jetzt alles nach ein bisschen viel, wenn man jetzt das in einem normalen Gespräch alles noch mitbedenken muss. Und man muss über das auch aufpassen, dass man jetzt nicht darauf vergisst, wirklich auf den Text zu hören und den Inhalt noch mitzubekommen. Aber das kommt dann schon. man gewöhnt sich dann dran, man lernt dann einfach generell so zu kommunizieren. Trotzdem muss man sich manchmal dran erinnern, vielleicht wenn einen gerade was beschäftigt im Kopf und so, dass man da nicht abwesend ist. Oder ein Klassiker ist, gerade bei Menschen, die sich selber für sehr schlau halten, dass man nach den ersten 3 Sekunden glaubt, man weiß eh schon, worum es geht und dann in Wahrheit abschaltet und alles, was danach kommt, gar nicht mehr so richtig mitbekommt. Ja, es kommt halt dann oft schon noch was, was wissenswert wäre. Und zumindest will ja die andere Person auch mitbekommen, dass du ihr zuhörst. Ist auch eine Frage der Wertschätzung. Und eben dieses Zuhören ist halt dann am Ende der Schlüssel zu einem sehr, sehr mächtigen anderen Werkzeug für gute Gespräche, und zwar dem Nachfragen.
Was man natürlich sehr viel sinnvoller machen kann, wenn man eben mitbekommen hat, was die andere Person eigentlich gerade gesagt hat, oder?
Ganz genau. Und wenn man sich jetzt einen Menschen wie eine Zwiebel vorstellt, was wir sicher ständig alle tun als normale Menschen. Nein, aber dann kommt man mit Nachfragen oft die nächste Schicht tiefer. Und es ist schon oft schön und gut, wenn man tiefer kommt. Das stärkt eine Beziehung, das fühlt sich oft auch sehr gut an, wenn das mit gegenseitiger Wertschätzung passiert. Und gerade eben das Mittel der Nachfrage kann dann eben oft immer weiter rein, mitten in die Zwiebel führen. Zu den richtigen Nachfragen kann man jetzt natürlich pauschal nicht wirklich Tipps geben, weil das hängt halt davon ab, was die Person gerade gesagt hat. Nur einen hätte ich schon. Die mächtigste Nachfrage ist nämlich oft einfach nur, warum? Weil die Motivation von Menschen schon oft einfach wissenswert ist, viel über sie aussagt. Und ja, teilweise kann man dann Menschen beim Denken zuschauen, weil sie sich die Frage nach dem Warum selber noch nicht gestellt haben.
Genau.
Das ist dann auch sehr bereichernd oft für die andere Seite. Die lernt dann auch was über sich selbst. Aber auch wenn das Warum passt, dann nicht immer natürlich. Ja, es kam ein Säbelzahntiger auf mich zu und ich bin weggelaufen. Warum? Erzähl. Das passt dann nicht so. Aber allein schon jede Nachfrage, wenn die irgendwie inhaltlich passt, ist ja schon ein schönes Signal für dein Gegenüber. Da merkt er schon, ah, du hast zugehört, cool, es interessiert dich.
Und damit hat es Martin geschafft, auch in dieser Folge den Säbelzahntiger zu erwähnen.
Immer. Wie schlafen und unterkommt, das bin ich noch am Überlegen.
Na, das wird schon noch. Ganz spontan wird das sein. Aber manche Menschen, ich glaube, wir kennen es alle, die tun sich mit dem Zuhören ja einfach schwer. Oder ich vermute ja auch, dass es ist, weil wir alle so abgelenkt sind vom Handy und allem Möglichen.
Definitiv, das ist ein Problem. Das ist auch ein simples Problem, wo man halt einfach dann sagen muss, ja, huch halt zu. Mhm. Gibst du jetzt die Aufmerksamkeit im Instagram oder deinem Gegenüber? Es gibt aber noch ein zweites Problem, warum das oft so wirkt für Menschen, die gerade was gesagt haben und dann nicht das zurückbekommen, was sie gern zurückbekommen hätten. Und zwar, dass es unterschiedliche Typen des Zuhörens gibt. Es gibt da eine recht beliebte Einteilung, die kommt ursprünglich von MedizinerInnen, die das eben in ihrem Alltag irgendwann so erlebt haben und dann kategorisiert haben mal. Das sind 4 Typen dann. Das ist Nummer 1, das analytische Zuhören, wo du einfach das Thema neutral analysierst, wenn ich dir was erzähle. Es gibt das Beziehungszuhören, wo du vor allem die Emotionen hinter meiner Aussage verstehen willst, wo du eine Verbindung zu mir aufbauen willst eigentlich, wo das eigentlich der Zweck deines Zuhörens ist. Es gibt das kritische Zuhören, wo du dir erstens ein Urteil über mich und zweitens ein Urteil über meine Aussage schon fällen willst und auch generell abchecken willst, bin ich vertrauenswürdig. Und dann gibt es das aufgabenbezogene Zuhören noch. Da möchtest du einfach möglichst effizient die Kerninformation aufnehmen. Das ist zum Beispiel in beruflichen Kontexten meistens das Gute, gerade wenn es eilig ist, wenn du irgendwie eine Deadline hast oder so, Zeitdruck. Und innerhalb dieser 4 Arten haben wir alle unsere Tendenzen, wie wir standardmäßig zuhören. Wir können prinzipiell alle alles, je nach Setting, aber es gibt einen unterschiedlichen, von Mensch zu Mensch unterschiedlichen normalen Status, sage ich mal. Und wenn wir jetzt verstanden haben, was unser normales Zuhören ist, und da kann jetzt jeder kurz in sich reinhören oder vielleicht bei den nächsten Fehlkommunikationen noch besser vielleicht mal drauf achten und das mal so hinterfragen, weil dann merken wir, in welchen Bereichen vielleicht öfters was liegen bleibt. Wenn ich zum Beispiel immer kritisch zuhöre, dann wird man mich schwer übers Ohren hauen können. Wahrscheinlich bin ich immer wachsam und so. Ich werde aber vielleicht auch Zeit mit unnötigen Überlegungen und damit auch Brainpower mit unnötigen Überlegungen verschwenden. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel immer mit der maximalen Eile diese Kernfakten aus dir rausholen will, wenn du was sagst, dann werde ich wahrscheinlich nicht mitkriegen, dass du gerade irgendwie gestresst bist oder dass du zwischendurch vielleicht mal so kurz geschluckt hast, weil dir eigentlich irgendwas nahe geht, weil es dir schwer fällt, irgendwas auszusprechen. Und dann werde ich auch nicht die Nachfrage stellen, was dich denn da so beschäftigt. Und das ist dann wieder eine vergebene Chance, was über dich zu erfahren. Das kann das Richtige sein, dass ich das nicht frage. Also wenn wir gerade in 10 Minuten den Podcast fertig machen müssen, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, das trotzdem mitzubekommen, dass ich dich nachher fragen kann.
Und wir können alle zwischen diesen unterschiedlichen Modi beliebig hin und her wechseln?
Ja, also es ist einfach nicht in jeder Situation das Gleiche zu hören gefragt. Damit muss man sich abfinden. Und wenn ich mich jetzt mit einer Freundin treffe, die gerade private Probleme hat, dann wird es vielleicht mal wichtiger sein, dass ich ihr aufmerksam zuhöre und Verständnis zeige, also das Beziehungszuhören mache, statt dass ich ihr nach jedem Halbsatz meine super schlauen Tipps entgegenballer, wenn ich jetzt aufgabenbezogen das mache. Das ist übrigens auch in Beziehungen, vor allem für Männer, sehr, sehr wertvolles Wissen.
Ja, vielleicht wie immer einfach so diese Folge mal durchschicken an Significant Others.
Es gibt diesen schönen Spruch, manchmal will sie einfach nur, dass man zuhört und sagt, ja, das ist total scheiße und nicht, dass man ihr die Lösung erklärt.
Ganz genau, ganz genau. Aber ich muss sagen, ich verstehe es in gewisser Hinsicht. Ich habe so den natürlichen Drang, dass ich Leuten helfen will, indem ich etwas sage. Und in manchen Situationen, wie du sagst, kann man nichts sagen.
In manchen Situationen sagt man auch die Lösung, aber es hat halt einfach gerade keinen Platz bei der Person, die gerade was anderes braucht. Ja. Und wie immer ist das dann schon auch eine Frage des Situationlesens. Manchmal ist auch einfach gerade die Lösung das Beste, was man jemandem geben kann. Und manchmal hat man die Lösung wirklich. Man muss halt einfach ein Gespür dafür entwickeln. Und dann vielleicht halt, wenn das eine nicht funktioniert hat, geschwind auch umschalten und sagen, ah, einfach so tun, als hätte man das letzte gerade nicht gesagt und anders auf die Person eingehen.
Ja, spannend. Aber jetzt ist es ja alleine durchs Zuhören und Nachfragen, ist es dann schon ein gutes Gespräch?
Ja, nicht automatisch. Und man muss ja auch sagen, es muss ja nicht jedes Gespräch schön sein. Wir leben ja nicht auf einer Blumenwiese. Es gibt genug Unterhaltungen, wo es einfach nur darum geht, dass man Informationen austauscht und dabei vielleicht noch ein Mindestmaß an Höflichkeit hat und dann wieder getrennte Wege geht und alles ist gut. Auch das gut zu können, ist schon eine tolle Sache. Auch da effektiv und effizient zu sein, hat seinen Wert. Es gibt ja auch noch eine große andere Seite an Gesprächen, und zwar das Selbersprechen. Auch da kann man teilweise noch dran arbeiten. Einfach so, dass es zum Zuhören angenehm ist. Vielleicht auch, dass Emotion überspringt. Nicht so schnell, nicht so langsam. Hier und da auch mal mit einer Pause. So, dass man es deutlich, dass man es versteht. Das sage ich mir auch sehr, sehr oft. Es sind alles Faktoren, die es halt angenehmer machen für die Gegenseite. Aber eben, das ist schon das, mit der sich die meisten tendenziell leichter tun. Wer das nicht tut, gibt es auch zahlreiche Bücher. Aber es gibt schon auch beim Sprechen viele verbreitete Fehler.
Ich finde, ein großer Fehler ist dieses Niederschwafeln des Gegenübers. Also das ist schon was, was mir sehr auffällt.
Tatsächlich habe ich eine sehr schöne Liste gefunden von dem Psychologen Dave Smallen. Der forscht zu Beziehungen und auch zu Kommunikation. Und der hat 6 schwierige Gewohnheiten aufgezählt, nenne ich sie mal. Und wer da nicht alles schon mal gemacht hat, der soll bitte den ersten elektronischen Stein werfen, und zwar in unser Mail-Postfach besserleben@derstandard.at. Also, das ist erstens unterbrechen. Nona fühlt sich das schlecht an. Das zweite ist, den anderen immer mit einer noch tolleren Geschichte toppen zu wollen. Das dritte ist, alles immer schönreden zu wollen. Und gerade das kann ja aus einem reinen Herzen quasi kommen. Ich jammer, du sagst, ja schau, aber das ist doch
alles halb so wild, Martin.
Genau, du meinst das gut und manche Menschen tut das auch sehr gut, dass man so reagiert auf sie. Aber es kann sich halt auch für die andere Seite einfach anfühlen, als würdest du mein Leid ignorieren und mir meine Realität absprechen, was nicht so gut ist. Überraschung. Nummer 4 ist immer Recht haben müssen. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Nummer 5 ist immer alles wissen. Das ist dann quasi das klassische Mansplainen. Wenn er ungefragt Empfehlungen abgeben, können Frauen auch, nur halt ein bisschen seltener. Es ist manchmal nicht die Erklärung der ganzen Welt gefragt. Punkt. Nummer 6 ist dann noch dieses automatische Ratgeben. Da geht es weniger um dieses große Erklären und dieses Klugscheißern. Das ist eben das von vorher, was man bei diesem Zuhören gehabt hat. Manchmal möchte die andere Seite einfach nur hören, dass man Empathie mit ihr hat und dass man versteht, dass was schwierig ist und will keinen Rat und gut ist.
Ja, ich fühle mich ertappt. Ich frage mich dann aber immer, fällt einem das selber immer auf? Also jetzt zum Beispiel das Unterbrechen. Ich kenne Paare, da unterbricht er immer sie und dann frage ich mich, merkt der das?
Ich glaube oft nicht. Gerade bei Paaren, die ja viel auf Automatismen schon rennen haben. Aber ich glaube, manchmal wissen es die Leute schon und das nimmt sich eine Person einfach raus. Und das finde ich gerade bei Unterbrechen sehr schwierig. Als jemand, der auch großes Mitteilungsbedürfnis hat und deswegen oft gefährdet ist, aber mehr noch war, andere zu unterbrechen. Nein, hoch zu. Manchmal, ganz selten kommt es ja wirklich vor, dass man unterbrechen muss, weil etwas, was man dringend anbringen muss, ja wirklich nur hier gerade reinpasst.
Auch in diesem Podcast.
Auch in diesem Podcast. So ist es. Das gerade zum Beispiel. Das war ein perfektes Beispiel und das ist nicht geskriptet, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Franziska ist so talentiert. Nein, aber es ist schon so. Aber es ist halt wirklich selten. Also ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie viel Prozent aller Unterbrechungen wirklich sein hätten müssen.
Ja.
Und wenn es einmal ist, ist es einmal. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob das gerade in einem Moment ist, wo die andere Person das wichtig ist, dass sie das fertig erzählt. Ja, also.
Man braucht wahrscheinlich ein bisschen ein Gespür, um es zusammenzufassen.
Am Ende wäre dann die große Königsklasse, wenn man mit all diesen schlechten Angewohnheiten aufhört, wenn man gleichzeitig dann noch das Zuhören und Nachfragen beherrscht und zwar so sehr, dass sich die andere Seite auch gut dabei fühlt. Und dann ist man einer der wenigen Menschen, die all das können. Dazu gibt es ein Buch von Charles Duhigg. Falls das jemandem bekannt vorkommt, ist das wirklich eine OG-Hörerin, weil der ist aus der Gewohnheitenfolge. Da ist der schon mal aufgetaucht, sehr lang her. Der hat nämlich zu diesem Thema auch ein erfolgreiches Buch geschrieben. Dieser Duhigg nennt Menschen, mit denen sich Unterhaltungen einfach gut anfühlen. Die nennen das Super Communicators und so heißt auch das Buch.
Ein, zwei so Naturtalente kennen die meisten wahrscheinlich, oder? Also
genau, und das geht dann meistens also und deswegen sind diese Menschen meistens sehr begehrte GesprächspartnerInnen. Duhigg argumentiert, dass diese Leute auszeichnet, dass sie jede Unterhaltung richtig deuten und einteilen können. Das heißt aber viele Kategorisierungen heute, ich weiß, aber es sind nur drei, das geht noch. Also die drei Kategorien, die jetzt kommen. Er teilt alle Gespräche ein in entweder die praktische Kategorie, wo einfach besprochen wird, worum geht es hier wirklich, die emotionale, also wie fühlen wir uns, und die soziale, wer sind wir. Und er argumentiert eben, dass wir zuallererst immer deuten müssen, auf welchem Spielfeld von diesen drei wir uns da gerade bewegen und dann unser eigenes Denken und Reden dran anpassen. Und er behauptet eben, diese Super Communicators würden das tun.
Also Anpassung, weil du es jetzt schon gesagt hast, das ist generell ein großes Thema in der Kommunikation. Also man lernt doch immer in Interviewschulungen, dass man zum Beispiel die Körpersprache des Gegenübers spiegeln sollte.
Jetzt ruiniere ich vielen unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht das Fernsehen, aber achten Sie mal drauf beim nächsten so Sommergespräch oder sowas, wo sich wirklich Interviewer und Interviewter länger gegenüber sitzen. Achten Sie mal drauf, wie oft da der Interviewer, wenn er das gut macht oder wenn er diese Technik beherrscht, einfach alles, was die andere Seite macht, genauso macht. Beine überschlagen, andere Richtung überschlagen, solche Sachen, achten Sie mal drauf. Ist sehr beliebt. Ich persönlich habe das noch nie gemacht. Ich finde, es ist ein bisschen zu viel Kleinkram. Ich achte da lieber mehr auf mein Gegenüber, aber ja, die echten Profis kriegen das auch hin. Diese Anpassung ist ja noch viel vielfältiger und die machen wir ganz unbewusst. Ständig, jeden Tag, gerade wenn wir neue Menschen kennenlernen. Die Kommunikationswissenschaft nennt das die Communication Accommodation Theory, kurz CAT, wie die Katze, das macht es einfach. Die sehr verkürzte Version dieser Theorie ist, es fühlt sich für unser Gegenüber gut an, wenn wir so kommunizieren, wie das Gegenüber selber kommuniziert, wenn wir das quasi gleich machen. Also passen wir uns an, weil wir das spüren, wir erleben es umgekehrt ja genauso. Manche Leute machen das mehr, manche weniger. Üblicherweise, wenn es ein Machtgefälle gibt, verändert die untere Seite sich viel, viel stärker als die obere. Gleichzeitig fühlt es sich für die untere Seite dann auch besonders gut an, wenn die obere ein bisschen auf sie zukommt. Deswegen finden wir es so wahnsinnig cool, wenn Präsidenten was machen, was normale Menschen auch machen.
Obama, der Hamburger essen geht.
Der Basketballer Obama,
oder
genau.
Zum Beispiel, ja genau.
Ja. Oder ja, wenn irgendein Promi dann irgendwas so macht wie wir, das ist dann total toll, weil das halt so ein Zugeständnis ist. Weil eigentlich müssten wir so tun, als wären wir auf seiner Ebene quasi.
Birgt das nicht schon auch die Gefahr, dass man dann zu sehr auf Harmonie aus ist, wenn man das Gegenüber noch nicht kennt und vielleicht auch so ein bisschen creepy rüberkommt?
Alles mit Maß und Ziel. Und eben, das ist ja was, da muss man oft nicht so drauf achten, das passiert eigentlich von allein. Man kann es natürlich schon noch ein bisschen fördern. Und das noch ein bisschen mehr vielleicht machen. Aber nur, weil man jetzt Duktus, Wortwahl, Körpersprache ein bisschen anpasst, heißt es ja noch nicht, dass man auch inhaltlich zustimmt. Also das sind ja eigentlich zwei völlig verschiedene Ebenen. Und man kann sich schon noch distanzieren, wenn einem jemand ein bisschen unangenehm ist, das weiß man aus der Forschung auch, dann distanziert man sich auch so, dass man bewusst quasi da ein bisschen weggeht von der anderen Person in Körpersprache, Wortwahl, Duktus. Dass man das anders macht als die andere Person. Aber gerade wenn man sich inhaltlich widerspricht, aber der Person ja prinzipiell gewogen ist, kann das auch helfen, dass man quasi durch die angepasste Kommunikation das der Person ein bisschen leichter macht, das hinzunehmen. Dass man da gerade eine Meinungsverschiedenheit hat eigentlich.
Okay, aber es wird doch schon auch immer wieder verwendet, um zu manipulieren, oder?
Ja, und wenn dir das nicht deine Intuition schon sagt, dann wird das leider sehr schwierig, da drauf zu kommen, wenn dich jemand so quasi ein bisschen um den Finger wickeln will. Da musst du schon sehr aufmerksam sein drauf. Wir schauen, wenn wir reden, weniger als wenn wir zuhören auf die andere Person. Und ja, da achten wir nicht so drauf, was die andere Person gerade macht. Und da kann es einem schon passieren, dass man da ein bisschen manipuliert wird. Ist leider nicht unmöglich. Ich warne generell davor, andere bewusst zu manipulieren. Ich warne aber auch ausdrücklich davor, jetzt nur weil man verstanden hat, wie es funktioniert, jetzt Interesse vorzutäuschen, um auf dieses Nachfragen nochmal zurückzukommen. Ich würde jetzt nie die ganze Zeit Nachfragen stellen, wenn mich die Antworten eh nicht interessieren. Ja, da fühlt sich die andere Seite schon vielleicht kurz gut, das mag schon sein, aber das ist auch keine authentische Kommunikation. Und ich glaube, das scheint dann irgendwo auch ein bisschen nonverbal durch, wenn man kein extremer Profi ist, wenn es einen eigentlich nicht interessiert. Es kann sich schon kurz lohnen, ein bisschen in Vorleistung zu gehen, vielleicht schon auch einmal ein bisschen nachzufragen, wo man sich noch nicht ganz sicher ist. Weil dann kann es einen ja auf einmal wirklich interessieren, auch wenn es im ersten Moment vielleicht noch nicht so eine hundertprozentige Sache war. Und wir fühlen uns Menschen ja auch näher, wenn sie sich uns öffnen.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.
Martin, kann man verallgemeinend eigentlich überhaupt sagen, wann Menschen ein Gespräch gut bewerten? Muss es irgendwie besonders tiefgründig, besonders lustig, ich weiß nicht was sein?
Nein, also viele Gespräche haben mal einen Kernzweck, eine Information, die ausgetauscht werden muss. Und wenn man die mal rüberbringt ohne Informationsverlust, dann hat man schon mal das erste Level gewonnen. Aber wenn dann nicht mehr als das passiert, dann wird es halt wahrscheinlich einfach als neutral abgespeichert. Sind sie eher einfach vergessen in den meisten Fällen. Wenn jetzt die Information nicht ist, hey, du hast im Lotto gewonnen, okay. Da muss man jetzt nicht super anders was machen wahrscheinlich. Aber Gespräche, die uns wirklich gut fühlen lassen, die müssen schon ein bisschen mehr hergeben. Was man da wirklich schätzt, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also ja, jeder ist anders. Aber ich würde behaupten, dass zwei Dinge fast jede und jeder gern tut. Und zwar erstens lachen. Also wenn was lustig ist, ist meistens cool. Und zweitens sich wirklich gesehen fühlen. Das ist so eine komisch hochtrabende Formulierung. Ich habe jetzt keine bessere gefunden, hilf mir gern aus, unterbrich mich. Aber eben dieses, einfach dieses sich gesehen fühlen, dieses Gefühl, dass jemand anderer sich wirklich für einen interessiert, das ist schon, glaube ich, für praktisch alle Menschen ein gutes Gefühl. Es gibt aber noch andere Aspekte, die halt manche Menschen, also manche Menschen schätzen es total, wenn sie in einem Gespräch spannende neue Fun Facts und Reisegeschichten hören oder wirklich Wissen erfahren. Anderen taugt es total, wenn sie jetzt den juiciesten Klatsch und Tratsch und Gossip kriegen. Du nickst sehr zustimmend. Und manche drucken beides nicht. Manche wollen, keine Ahnung, nur über Fußball reden. Es kann sich deswegen auch am Anfang eines Gesprächs lohnen, sich ganz kurz zu fragen, was will denn die andere Seite gerade aus diesem Gespräch? Oder währenddessen, vielleicht merkt man, ah, okay, da, man kann jetzt kurz seine Freundschaften reflektieren und kommt dann wahrscheinlich drauf, dass man mit den meisten Menschen diesbezüglich total auf einer Wellenlänge ist. Das ist übrigens auch das Geheimnis für gute Beziehungen zwischen zwei Paaren. Da haben wir ja, glaube ich, irgendwann in einer Folge auch einmal geredet drüber, dass sich da viele sehr schwer tun, so Doppeldates. Mhm. Wenn das extrem gut funktioniert, liegt es oft daran, dass alle vier sich auf eine Kerntendenz der Gespräche einigen. Das ist halt dann umso schwieriger, dass man da vier auf einen Nenner kriegt. Deswegen ist es umso wertvoller, wenn man es schafft. Und wenn man sich das dann fragt, was will die andere Seite aus diesem Gespräch, dann kann es schon auch sein, dass man sich auch noch fragen muss, bin ich bereit, da mitzugehen? Also nur weil ich merke, dass du dir jetzt dein Herz gerade ausschütten willst, heißt das nicht, dass ich mich da jetzt zur Verfügung stellen muss unbedingt.
Die Süddeutsche Zeitung hat vor einigen Jahren einen Text von einer Autorin publiziert, den ich sehr interessant fand und über den ich seither sehr viel nachgedacht habe. Und zwar ging es da darum, dass Menschen auf Partys keine Fragen mehr stellen. Und die Autorin, die hat im Selbstversuch auf einer Party einfach mal mitgestoppt, wie lange es dauert, bis sie in einem Gespräch wer eine Frage stellt. Und das hat 52 Minuten gedauert. Also ihr Gegenüber hat einfach geredet. Sie hat nachgefragt und es kam einfach nie eine Gegenfrage. Ist es wirklich so schlimm, Martin?
An dieser Stelle würde ich noch auf unsere Narzissmus-Folge verweisen, weil 52 Minuten ist schon unfassbar eigentlich.
Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, aber ich muss das auch mal ausprobieren.
Ja, sie hat das ja dann noch ein bisschen so erklärt. Ich habe den Text jetzt nochmal gelesen in Vorbereitung. Die erste Frage war, kennst du die Gastgeberin? Da kommt einmal der 25-minütige Monolog, was man alles erlebt hat, der Gastgeber war es, was man alles erlebt hat mit ihm. Und dann wirft diese Person quasi irgendein Problem auf und da stellst du dann eine Nachfrage. Also dann hat er quasi gesagt, ja, und wir haben gemeinsam ein Startup gegründet, war glaube ich das Beispiel. Und jetzt haben wir das zweite gegründet, aber das ist irgendwie urschwierig. Und dann hat sie den kapitalen Fehler gemacht, nachzufragen, was ist da so schwierig? Und dann kommen quasi die nächsten 15 Minuten und dann gibt es noch eine Nachfrage und dann sind noch einmal. So circa war das.
Es schien schon ein Extrembeispiel zu sein.
Richtig. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das schon zunehmend so wird, dass viele Menschen nur mehr über sich selbst reden wollen. Weil wir haben ja alle von Social Media jetzt schon länger eingetrichtert bekommen, dass das Leben eine einzige permanente Selbstdarstellung ist. Das ist auch ein permanentes Werben um Aufmerksamkeit auf den sozialen Medien, aber auch im echten Leben noch. Wir müssen ein bisschen mehr kämpfen, wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr liefern, um uns spannend zu machen. Ist das Gefühl, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ich fürchte, teilweise ist es auch so. Aber das mag schon sein, dass das wirklich eine Entwicklung ist, die auch problematisch ist. Ich würde dann aber sagen, hey, cool, weil umso mehr ist es wert, ein Mensch zu sein, der auch Fragen stellt und nicht nur labert. Auch wenn es dann eben oft frustrierend sein kann. Aber
und da anstrengend.
Lohnt sich, ja, absolut. Ich glaube, da lohnt sich dann schon auch, gerade wenn man jetzt ein Mensch ist, der noch auf viele Partys geht, der jetzt nicht schon den Freundeskreis hat, wo das einfach passt, wo die Redeanteile sich einfach gut, wo das gut ausgewogen ist. Es gibt auch tatsächlich eigene Artikel, habe ich jetzt gesehen, zum eleganten sich aus Gesprächen entfernen. Vielleicht lohnt sich dann das. Das müssen wir dann vielleicht mal machen. Das
müssen wir dann eine Nachfolgefolge mal machen, ja.
Wenn ihr dann zu beliebt seid als ZuhörerInnen.
Es hat jetzt wahrscheinlich jeder schon mal ein Gespräch gehabt, das sich wirklich besonders angefühlt hat und wo man wirklich gespürt hat, dass das eine Beziehung gestärkt hat. Das kann man halt auch nicht jeden Tag erzwingen, oder?
Nein, aber man kann schon dafür sorgen, dass sowas öfter vorkommt. Es ist manchmal auch einfach nicht angebracht. Manchmal ist einfach der Raum gerade nicht dafür, dass ich wirklich jetzt was Bedeutsameres erfahre über dich. Aber oft genug wird es schon gehen und wir begnügen uns mit Lärm-Smalltalk. Und viele Menschen frustriert das auch. Manche Menschen reicht das total. Aber für viele ist das auch irgendwie dann schon schade. Und viele schätzen es dann, wenn halt einmal dann doch ein bisschen mehr rauskommt. Ob das passiert oder nicht, hat stark damit zu tun, worüber man redet, no, no, nicht. Aber das hängt vor allem davon ab, welche Fragen man stellt. Wir sind wieder bei den Fragen.
Jetzt bin ich ja eher der Typ auf Partys, der total viele Fragen stellt. Und wenn man dann mal zu viele Fragen stellt, dann wirkt es halt schnell wie ein Verhör. Also ich werde dann schon manchmal gefragt, du bist die Journalistin, oder? Eindeutig, merkt man.
Ja, das ist tatsächlich ein Berufsproblem bei uns. Merkt man auch, dass diese Kollegin von der Süddeutschen offenbar wenige FreundInnen aus der Branche hat. Abgesehen davon, dass grundsätzlich jeder gerne über sich selbst redet und deswegen prinzipiell es schon leiwand ist, wenn man gefragt wird, kommt es da schon auch stark darauf an, welche Fragen du stellst und davon ausgehend dann, wie lang die Antworten sind. Also wenn du jetzt nur so oberflächlich Fakten abcheckst, was arbeitest du, wo wohnst du und dann nie Nachfragen stellst für irgendwelche interessanten Aspekte in diesem Thema und aus unbegreiflichen Gründen immer noch diese elende Smalltalk-Frage, die sich irgendwie gehalten hat, wie ist denn bei euch mit Homeoffice? Ich kann das fragen, wenn ich überlege, dorthin zu wechseln und wenn es mich interessiert und weil ich irgendwie viel oder wenig Homeoffice will, aber Alter, diese Frage muss endlich sterben. Jedenfalls werden die Antworten dann recht kurz sein und dann fühlt es sich schneller mal an wie ein Verhör. Natürlich, wenn zack, 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 wenn ich der ganze Zeit nur Fragen entgegengepfeffert kriege. Es gibt auch als Alternative sogenannte Deep Questions. Das sind Fragen, die darauf abzielen, dass sich dein Gegenüber ein bisschen öffnet, dass du wirklich was Interessantes über ihn erfährst.
Okay, ich bin ganz Ohr. Was sind denn solche Fragen?
Google. Also wirklich, wenn man Deep Questions googelt, ich glaube, das längste war 299 Fragen. Elendslange Fragenkataloge. Das sind so Fragen wie, was schätzt du in einer Freundschaft am meisten? Was ist deine liebste Erinnerung dabei? Da kann schon was sehr Schönes rauskommen.
Kommt immer vom Kontext an, finde ich.
Total, total.
Also ich rate davon ab, diese 200 Fragen auszudrucken und zur nächsten Party mitzunehmen, um ehrlich zu sein.
Das würde ich auch. Es sind auch eher kuriose Fragen dabei, wo ich mir jetzt nicht so sicher wäre, wie, hast du eine Vorahnung, wie du sterben wirst? Die war unter den ersten 30, muss ich dazu sagen.
Klingt aber irgendwie spannend.
Wenn die Person nicht schreiend davonrennt, wenn du das fragst und wenn die Person wirklich deine Antwort drauf hat, dann erfährst du wahrscheinlich auch wirklich was Spannendes über diese Person. Die meisten werden keine Antwort haben.
Kommt vielleicht auf den Kontext an. Vielleicht ist es so bei so einer Geisterbeschwörung, wenn man da einen Teil hat, dann ist es eine super Frage vielleicht.
Dann womöglich, ja.
Aber von einer Hochzeit vielleicht eher nicht.
Richtig. Ich würde jetzt kein Gespräch mit so einer Frage eröffnen, nein, grundsätzlich mal. Weder mit den Guten noch mit den Schlechten.
Ja.
Es gibt Menschen, die können das, die machen das auch. Aber da musst du schon ein sehr spezieller Typ,
ja,
Mensch sein.
So Typ Künstler.
Genau. Normalerweise schadet es nicht, ein bisschen Smalltalk, ein bisschen Vertrauen und Wohlbefinden aufzubauen davor. Es kommt generell jetzt auch nicht enorm organisch daher, wenn ich das jetzt mitten in den 0815 Smalltalk mal reinpfeffer. Man kann es aber trotzdem machen.
Ja.
Also ich plädiere da schon dafür, man kann schon sagen, hey, ich habe diese Frage letztens gelesen, gerade wenn man enger befreundet ist, aber gerade nur blöd Smalltalk führt. Ich wüsste gern, was du auf das antwortest. Und dann vielleicht nicht die Frage, weißt du schon, wie du stirbst. Für Leute, die sich schwerer tun, generell in tiefere Gespräche zu kommen, ganz unabhängig davon, ob man das dann im konkreten Fall im Kopf hat, schadet es vielleicht trotzdem nicht, sich mal ein paar so Fragen anzuschauen und zu schauen, so in welche Richtung diese Fragen gehen. Dass man dann vielleicht wirklich irgendwann, und da sind wir wieder beim Timing, manchmal ist das Timing gut und manchmal passt es super rein. Und dann bist komplett die Königin, wenn du es in dem Moment fragst, weil dann kommt was richtig Cooles raus.
Mhm.
Man kann das auch in die Runde werfen, wenn man zu mehrt gerade spricht. Es gibt sogar, habe ich jetzt gesehen, für Dates so Kartenpakete, wo dann quasi eine Frage nach der anderen kommt. Man kann sich das auch einfach ausdrucken aus dem Internet oder am Handy anschauen.
Mhm.
Aber gerade wenn man eh teilweise vielleicht nicht weiß, worüber man redet,
genau,
ist das auch eine Möglichkeit.
Wenn das eh schon nervös macht, dann kann man sich quasi, ja, da so ein bisschen weiterhelfen,
ja,
sich ein paar Fragen vorab überlegen.
Ich finde gerade, wenn man da herum erste Daten, Tindern ist, man beschleunigt halt das Kennenlernen. Das ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, wenn sich die andere Person darauf einlassen kann.
Und wenn die andere Person Gegenfragen stellt. Sonst
in dem
Red
Fall,
Flag.
In dem Fall kannst du es ja dann selber automatisch beantworten.
Stimmt. Vergesst die Gegenfragen, redet einfach trotzdem.
Üblicherweise ist gerade, wenn es ins Tiefergehendere geht, fordert das ja die andere Person dann schon auch. Oder bleibt halt total oberflächlich. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Man muss sich da normalerweise schon ein bisschen auch, man muss das Vertrauen da aufbauen, auch dadurch, dass man selber was von sich teilt.
Genau, weil ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich ein bisschen öffnet, dann eben, wie du sagst, dann geht es auch so ein bisschen mehr in die Tiefe, oder?
Ja, das ist schon, das ist, glaube ich, vielleicht jetzt auch zu kurz gekommen bis jetzt, wenn es um gute Gespräche geht, selber auch wirklich nicht nur, nicht diese sechs Todsünden zu machen, die wir vorher angesprochen haben, sondern selber auch einfach das zu geben, was das Gespräch halt gerade braucht. Das kann Comedy sein, gibt es auch, ist auch super wertvoll. Aber eben, wenn es jetzt wirklich um diese guten Gespräche geht, die ein bisschen Mangelware sind in unserer Gesellschaft, würde ich behaupten, dann muss man da halt auch selber was hergeben.
Mhm.
Da kann ich nicht alles in zwei Silben abhandeln und dann wieder eine Rückfrage stellen. Manchen Menschen wird das reichen, aber das wird dann wahrscheinlich kein gutes Gespräch, weil ein Gespräch geht schon in zwei Richtungen. Ja, sonst ist halt ein Interview oder eine One-Man- oder One-Woman-Show. Das kann selten auch seinen Platz haben, aber üblicherweise fühlt sich das gut an, was zwei Richtungen hat, was keine Einbahnstraße ist.
Und wie viel hat jetzt ein gutes Gespräch mit Sympathie zu tun? Also bewerten wir jetzt ein Gespräch nicht sowieso einfach als besser, wenn mir mein Gegenüber sympathisch ist?
Jo, ja. Also das wird schon so sein. Auch vielleicht, weil wir mit Menschen, die uns sympathisch sind, wahrscheinlich schon mehr Übung haben in guten Gesprächen. Wir finden da schneller dorthin, wo wir hinwollen. Aber ich finde die andere Richtung in dem Fall schon viel spannender. Wir können uns jemandem durch Gespräche sympathisch machen. Wir können einfach eine schöne Beziehung erschaffen, indem wir da auf gewisse Sachen ein bisschen mehr achten, indem wir darauf achten, wie geht's dir, wenn du das sagst? Mal wieder die Empathiefolge, immer. Indem wir auch ehrlich wirklich uns da ein bisschen einfühlen, schauen, wie geht's dir? Indem es uns auch nicht wurscht ist. Dieses ganze Wissen ist ja völlig irrelevant, wenn es uns egal ist. Es muss schon auch uns was liegen an unserem Gegenüber. Aber wenn das der Fall ist, dann können da schon wirklich auch aus den ganz normalen Beiselrunden wirklich coole Gespräche rauskommen, wo dann beide rauskommen und sich denken, boah, das war jetzt leibend. Weil man einfach wirklich was erfahren hat, weil sich jemand geöffnet hat, weil, ja, Weihnachtsfeiern können auch in sowas enden. Firmenfeiern, whatever.
Genau.
Es waren jetzt viele Sachen, aber zuhören, nachfragen, was man sich wirklich fragt und auch beim Reden ein bisschen aufpassen, was man sagt.
Super, und wir freuen uns über eure besten Deep Questions und über sonstige Smalltalk-Tipps.
Sie sollen bitte nicht mit Todesarten zu tun haben, bitte, das ist super.
Es ist Sommer, bitte freudvolle für den sommerlichen Smalltalk.
Traumreise, Klassik. Ah. Die Klassiker sind Traumreise und Abendessen mit einem x-beliebigen Promi. Wen ja, suchst du dir aus? Letztere finde ich fad, erstere finde ich schon auch cool, weil es einfach positive Emotionen auslöst.
Ich finde beides super. Also bitte, weil ihr noch weitere Vorschläge habt oder ihr uns sagen wollt, was eure Traumreise war oder mit wem ihr mal zu Abend essen wollt.
Mit
bitte.
Uns hoffentlich.
Nein, wir funktionieren nur hinter dem Mikrofon so
wir
gut.
Wir stellen nur Fragen. Wir sind nicht spannend, wir stellen nur Fragen.
Wir führen Verhöre beim Abendessen. Also wir freuen uns über euer Feedback, eure Kritik und über weitere Themenvorschläge an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns über 5-Sterne-Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr guten oder weniger guten KommunikatorInnen in eurem Umfeld diesen Podcast weiterleitet.
Ihr könnt sie auch das ihm schicken und sagen, boah cool, jetzt checke ich einfach, warum es immer so cool ist, mit dir zu reden. Du bist total enttarnt.
Nett. Finde ich total nett. Also meldet euch bei uns, wir freuen uns.
Einfach sich für andere interessieren. Hat man und schon sehr viel gewonnen.
Interessiert euch füreinander, genau. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zoedl.
Ich bin Martin Schuhuber.
Und produziert wurde die Folge von Scholt Wilhelm.
Und Clarissa Donati.
Ciao.
Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Mit der privaten Gesundheitsversicherung der Allianz. Bereit fürs Leben. Allianz.